Willkommen zum Breakfast Briefing, dem Management-Podcast von Business Circle. Heute geht es um das Thema New Work, Freiheit, Flexibilität oder doch ein rechtliches Pulverfass. Freelancer sind aus der modernen Arbeitswelt nicht mehr wegzudenken. Sie ermöglichen Geschwindigkeit, Effizienz und scheinbar kalkulierbare Kosten. Also genau das, was Unternehmen in wirtschaftlich angespannten Zeiten brauchen. Aber was, wenn dieses Modell zur Illusion wird? Was, wenn der die freiende Mitarbeitende rechtlich längst eine Angestellte ist? Scheinselbstständigkeit ist kein Randthema mehr. Warum New Work ohne rechtliche Klarheit schnell zum Risiko wird, bespreche ich heute mit Karin Köller, Arbeitsrechtsexpertin bei E&H Rechtsanwälte GmbH. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung.
Wir freuen uns, dass wir hier sind. Der Podcast möchte ja einerseits Wissen vermitteln, aber es soll auch um die Menschen gehen, die vorgestellt werden, um andere zu inspirieren und zu motivieren. Daher möchte ich gerne mit Ihnen als Person beginnen. Sie sind als ständige Substitutin und Rechtsanwältin bei E&H Rechtsanwälte tätig. Sie unterstützen Mandantinnen umfassend in sämtlichen rechtlichen Fragestellungen des individuellen und kollektiven Arbeitsrechts, sowohl vor Gericht als auch außergerichtlich. Ihre Schwerpunkte liegen in den Bereichen Global Mobility, Betriebsübergängen und gesellschaftsrechtlich bezogenen Fragestellungen. Ich habe mir auch ein bisschen Ihren Lebenslauf angesehen. Ihr Know-how speist sich ja jetzt nicht nur aus Ihrem Studium des Wirtschaftsrechts an der Wirtschaftsuniversität Wien, Ihrer Arbeitserfahrung in anderen namhaften Wirtschaftsrechtskanzleien vor E&H, sondern auch aus Ihrer internationalen Erfahrung und ich glaube vor allen Dingen auch aus der gelebten, erlebten Praxis. Wenn Sie jetzt nach vorne blicken, welche Qualität möchten Sie denn in diesem Jahr für sich und für Ihre Mandantinnen besonders einbringen?
Da möchte ich weiterhin nach vorne schauen, den Erfolg meiner Mandanten weitertragen, auch stark vorausgehen, umfassend beraten, klar, präzise bleiben. Eigentlich wie gehabt.
Den bereits erfolgreich eingeschlagenen Weg fortsetzen.
Genau.
Ja, im Sinne der Weiterentwicklung. Schauen wir jetzt ein bisschen spezifischer auf das neue Jahr aus Ihrem Blickwinkel. Es gibt Neuerungen in der Rechtslage im Zusammenhang mit unserem heutigen Thema, den freien Dienstnehmern. Ab 1. Jänner 2026 hat sich hier einiges geändert. Was ist das Wichtigste?
Es ist eine wirklich große Änderung für freie Dienstnehmer eingeführt worden mit der neuen Gesetzesnovelle ab 1.1., weil die freien Dienstnehmer jetzt den Arbeitnehmern angeglichen worden sind. Heißt, es gibt jetzt für freie Dienstnehmer Kündigungsfristen, Kündigungstermine. Also sprich, zum Beispiel hat es früher keine konkreten Regelungen im ABGB gegeben, wie man einen freien Dienstnehmer kündigen konnte oder wie dieser selbst kündigen kann. Und jetzt gibt es gesetzliche Regelungen. Zum Beispiel kann jetzt ein freier Dienstnehmer in den ersten zwei Dienstjahren mit einer Kündigungsfrist von 4 Wochen zum 15. oder Monatsletzten gekündigt werden. Das ist wirklich eine absolute Neuerung. Was auch neu ist, das ist, dass freie Dienstnehmer in den Kollektivvertrag mit einbezogen werden können, wobei noch nicht ganz klar ist, inwieweit die Kollektivvertragsparteien von dieser Möglichkeit Gebrauch machen können. Und auch neu ist, dass es mehr Informationspflichten gibt, also Thema Dienstzettel, dass da auch mehr Informationen veröffentlicht werden müssen.
Darf ich da nochmal nachfragen? Also in der Vergangenheit war es dann so, dass man einen freien Dienstnehmer nicht kündigen konnte, also natürlich konnte man ihn kündigen, ja. Beziehungsweise es war einfach ein unklarer Bereich. Es hat keine geregelten Rahmenbedingungen gegeben, wie das stattzufinden hat.
Vielfach ist das eben im freien Dienstvertrag geregelt worden, aber wirklich eine gesetzliche Regelung für freie Dienstnehmer, das ist jetzt neu.
Neue Grauzone. Vielleicht, da müssen wir jetzt noch ein bisschen tiefer einsteigen und einmal die Begriffe klären. Wir haben jetzt von freien Dienstnehmern gesprochen. Ich habe in der Intro von Freelancern gesprochen. Es gibt ja auch die echten Werkunternehmer. Wären Sie so lieb, uns einmal diese Begriffe zu erklären? Wenn Sie es jetzt einem Geschäftsführer ohne juristischen Hintergrund erklären müssten, welche Unterscheidungen gibt es hier?
Naja, also umgangssprachlich ist es ja so, der Begriff Freelancer, der wird jetzt mal in den Raum gestellt und da kann drunter ganz viel verstanden werden. Manche verstehen drunter den freien Dienstnehmer, manche verstehen den Werkunternehmer darunter. Freelancer per se steht eigentlich für den freien Dienstnehmer. Dann haben wir den Werkunternehmer und dann haben wir den ganz klassischen Dienstnehmer. Der klassische Dienstnehmer ist zum Beispiel ein Projektmitarbeiter, der von 9 bis 18 Uhr in einem Unternehmen arbeitet, der dort die IT nutzt, an Meetings teilnimmt, die Infrastruktur des Unternehmens nutzt, also sprich Laptop, Smartphone etc. und von seinem Vorgesetzten immer wieder laufende Aufgaben zugewiesen kriegt. Heißt, rechtlich ist diese Person persönlich abhängig, weisungsgebunden und organisatorisch in den Betrieb eingegliedert, sprich ein klassisches Arbeitsverhältnis. Die Person schuldet eine Arbeitsleistung und keinen konkreten Erfolg. Das heißt, veranschaulicht gesagt, ob das Projekt am Ende erfolgreich ist oder nicht, das ist rechtlich in dem Fall nicht relevant. Also disziplinär schaut das natürlich ganz anders aus, aber rechtlich ist es nicht relevant.
Die Verantwortung liegt sozusagen beim Arbeitgeber, bei der Person.
Korrekt. Und mit der Konsequenz, dass das ein Arbeitsverhältnis ist, geht auch einher, dass diese Person Anspruch auf Urlaub, Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, Kündigungsschutz, Anspruch auf ein kollektivvertragliches Mindestentgelt hat. Also eben wirklich die klassischen Arbeitnehmer-Dinge.
Ja. Und wie schaut es jetzt im Unterschied dazu aus zum freien Dienstnehmer, respektive, also haben wir verstanden, aber freier Dienstnehmer versus Werkunternehmer?
Genau, der wesentlichste Unterschied zwischen dem freien Dienstnehmer und dem Werkunternehmer ist, dass der freie Dienstnehmer in einem Dauerschuldverhältnis steht und ein Bemühen schuldet, ganz im Gegensatz zum Werkunternehmer, der einen konkreten Erfolg, also ein vollendetes Werk schuldet. Klassisches Beispiel.
Ja, zum, machen
wir da mal, ja. Genau, klassisches Beispiel. Also wir haben einen Werkunternehmer und mit dem wird die Fertigstellung einer Website vereinbart.
Ja.
Das heißt, wir haben einen Fixpreis, wir haben einen fixen Leistungsumfang und einen fixen Abgabetermin. Klar ist, am Ende des Tages soll die Website auf den Beinen stehen. Wie, wann, wo er arbeitet, das ist die Sache des Werkunternehmers. Das heißt, rechtlich bedeutet das, dass die Person einen konkreten Erfolg schuldet, die Person trägt das Unternehmerrisiko, dauert die Website länger, verdient sie auch nicht mehr. Also das ist völlig unerheblich. Und gibt es Mängel, heißt, ist das Unternehmen, das die Website beauftragt hat, nicht damit zufrieden, muss der Werkunternehmer nachbessern. Die Konsequenz daraus ist, es ist kein Arbeitsrecht anwendbar, es gibt auch keine Kündigungsmodalitäten, denn das Werk endet mit der Vollendung. Also quasi, wenn die Website fertig ist, dann ist der Vertrag aus.
Ja.
Ganz vereinfacht gesagt. Ja. Beim freien Dienstnehmer auf der anderen Seite ist es so, dass er eben kein fertiges Werk schuldet, sondern ein Bemühen, ähnlich wie der Arbeitnehmer. Aber er ist auch in seiner Leistungserbringung frei. Heißt, wo, wann, wie er arbeitet, ist für den Auftraggeber völlig unerheblich. Der freie Dienstnehmer ist eigentlich in keiner persönlichen oder in nur einer sehr schwach ausgeprägten persönlichen Abhängigkeit tätig. Also zum Beispiel nehmen wir einen IT-Spezialisten, der von zu Hause regelmäßig den Support und die Wartung für mehrere Unternehmen macht. Heißt, er kann sich seine Arbeitszeit frei einteilen. Er arbeitet, wie gesagt, von zu Hause. Er hat einen eigenen Laptop, mit dem er sich in den VPN von dem Unternehmen einloggt und macht dort eben seine Tätigkeiten. Er schuldet laufende Leistungen, aber keinen klar abgrenzbaren Erfolg. Er hat mehrere Auftraggeber und in dem Fall bedeutet das eben rechtlich, dass er als freier Dienstnehmer zu qualifizieren ist.
Ja, jetzt komme ich noch einmal zurück auf diesen Werkunternehmer und auf Ihr Beispiel mit der Website, wo es jetzt einen Werkvertrag geben könnte. Mhm. Aber ich könnte das ja auch einkaufen bei einer selbstständigen Person, wo es jetzt bloß einen Kostenvoranschlag für diese Website gibt, ohne Werkvertrag. Differenziert man das noch einmal?
Es ist im Endeffekt unerheblich, ob Sie jetzt einen schriftlichen Vertrag haben oder ob das nur mündlich abgeklärt worden ist. Es kommt im Wesentlichen auf das tatsächlich Gelebte an. Natürlich, wir als Juristen empfehlen schon, einen wasserdichten Werkvertrag abzuschließen. Wenn man das in Einzelfällen übersehen sollte, ist es jetzt kein Hals- und Beinbruch, aber natürlich empfehlenswert ist in dem Fall ein Werkvertrag.
Mhm. Aber Sie haben es jetzt schon angesprochen, der Vertrag ist das eine, aber die Vertragsbezeichnung, aus dem entsteht alleine noch kein rechtlicher Schutz, egal wie sauber es formuliert ist. Es geht doch sehr stark um die gelebte Praxis. Hätten Sie da auch ein Beispiel, wo sozusagen die gelebte Praxis einen Vertrag overruled oder eine andere Wahrheit spricht?
Ja, selbstverständlich, das kommt leider immer wieder vor, dass man doch versucht, wasserdichte Werkverträge oder freie Dienstnehmerverträge abzuschließen und am Ende des Tages sind diese Personen dann eingegliedert in ein Unternehmen. Wenn man im Vertrag festlegt, der freie Dienstnehmer oder Werkunternehmer ist völlig frei in seinem Tun, heißt, er muss sich nicht an Arbeitszeiten halten und kann auch, er auch immer arbeiten möchte, arbeiten, aber in der Wirklichkeit ist er dann jeden Tag im Büro, zum Beispiel von 9 bis 5. Er nimmt an internen Meetings teil, ihm wird Teamverantwortung übergeben, er gibt den Mitarbeitern Weisungen. Also
muss
jetzt
vielleicht auch Tools nutzen oder Infrastruktur jedenfalls vom Auftraggeber. Ja.
Genau, und da haben wir das Problem, selbst wenn wir einen super Vertrag haben, der wirklich rechtlich einwandfrei ist und in der Praxis aber das anders gelebt ist, da haben wir dann wirklich ein Problem, dass dann hier ein großes Risiko einer Umqualifizierung besteht.
Das ist dann die Haftungsrisiko und das wäre eine Scheinselbstständigkeit dann.
Genau.
Ja. Sprechen wir über Startups, ein Feld, das ja zunehmend wächst. Warum tappen gerade Startups und auch wachstumsstarke Unternehmen besonders häufig in diese Falle der Scheinselbstständigkeit?
Das Problem bei Startups ist, dass diese Strukturen auf Flexibilität ausgelegt sind. Heißt projektbezogene Arbeit, schnelles Wachstum, Kostendruck. Und oft fehlen klare HR- oder Legal-Strukturen. Und um schnell reagieren zu können, werden dann Freelancer oder Werkunternehmer eingesetzt. Und plötzlich arbeiten dann diese Personen dauerhaft in Vollzeit operativ in Kernprozessen. Wie ich vorher schon angesprochen habe, sie sitzen in internen Meetings, sie haben eigene E-Mail-Adressen des Unternehmens, auf dem LinkedIn-Profil ist zum Beispiel das Unternehmen ausgewiesen, für das sie tätig sind, sie entscheiden über bestimmte Produktfeatures, was auch immer. Und genau um diese betriebliche Eingliederung geht es, denn die spricht nämlich dann rechtlich sehr stark für ein Arbeitsverhältnis. Und besonders kritisch wird es dann, wenn diese Personen Schlüsselrollen übernehmen, Teamverantwortung haben, im Team arbeiten, Kernfunktionen ausüben, also sprich zum Beispiel Personalverantwortung haben, Rechnungswesen, Finance. Und da haben wir wirklich dann das Problem, weil was dann eine temporäre Lösung eigentlich sein könnte, wird dann ein jahrelanger Dauerzustand.
Ja. Schauen wir uns diese typischen Irrtümer und die größten Fallen und wie sie vermieden werden können jetzt noch einmal an. Welche Irrtümer begegnen Ihnen in der Praxis besonders häufig? Sie haben jetzt zum Beispiel angesprochen das Thema E-Mail-Adresse des Unternehmens, für das man arbeitet. Das alleine wird aber wahrscheinlich jetzt nicht ausreichen, um jetzt eine Scheinselbstständigkeit nachzuweisen. Aber es ist wahrscheinlich ein Puzzlesteinchen unter anderem. Welche Irrtümer gibt es hier noch oder welcher Irrglauben mit vermeintlich, ich bekomme eine Rechnung von einem Freelancer, reicht das aus? Was schützt hier, was schützt nicht sozusagen?
Genau, man muss das Ganze eben immer in einem relativ flexiblen System sehen und das kommt immer auf ein Überwiegen der Merkmale an. Also wir als Juristen oder beziehungsweise ich habe dann eine Checkliste im Kopf, die arbeite ich ab und da kommt es dann wirklich drauf an, wo das ausschlägt. Was aber wirklich ein Irrtum sein kann in der Praxis ist, Sie haben es schon angesprochen, man sagt zum Beispiel, wenn eine Rechnung gelegt wird, dann ist alles sicher. Nein, leider nicht, weil auch das Ausstellen von Rechnungen oder das Vorliegen einer UID-Nummer sagt nichts über die rechtliche Qualifikation der Tätigkeit aus. Mhm. Das ist zwar ein Indiz, aber am Ende des Tages kommt es wirklich auf diese Checklist drauf an, wohin das Pendel ausschlägt.
Das heißt, wenn ich da noch bei dem Beispiel bleiben darf, also wenn ich jetzt eine Rechnung bekomme von einem Freelancer unter Anführungszeichen mit einer eigenen UID-Nummer, wird es zum Beispiel ausschlaggebend sein, welche Rechnungen schreibt dieser Freelancer sonst noch? Schreibt er überhaupt an andere Unternehmen eine Rechnung und in welcher Regelmäßigkeit schreibt er die?
Genau, also wenn das natürlich monatliche Rechnungen sind, die immer den gleichen Betrag haben, also zum Beispiel 5.000 Euro und das ist aber jetzt über mehrere Monate hinweg immer gleich, immer am gleichen Tag, dann ist das schon ein starkes Indiz für ein echtes Arbeitsverhältnis. Wobei man natürlich das Augenmerk auch dann darauf legen muss, wie diese Person arbeitet. Ist sie frei in der Arbeitszeit? Wo arbeitet sie?
Hat sie noch andere KundInnen, denen sie ähnliche oder ganz andere Rechnungen stellt?
Genau. Also wie gesagt, das kommt auf dieses flexible System drauf an. Und zum Beispiel gibt es auch einen Irrglauben, dass eine GmbH immer schützt. Heißt,
ja,
der Freelancer oder Werkunternehmer hat eine GmbH gegründet und er bringt mit dieser GmbH seine Leistungen. Leider Gottes ist das auch kein Sicherheitsmerkmal, dass das nicht später umqualifiziert werden könnte, weil auch diese rechtliche Hülle schützt am Ende des Tages nicht, wenn tatsächlich ein Arbeitsverhältnis gelebt wird.
Also die gelebte Praxis ist ja immer entscheidender. Kann man dann echte Selbstständigkeit überhaupt rechtssicher gestalten oder bleibt da immer ein Restrisiko?
100% Rechtssicherheit gibt es in dem Bereich nicht, aber man kann natürlich das Ganze schon versuchen, das Risiko massiv zu reduzieren, wenn echte unternehmerische Freiheit vorliegt. Heißt, der Selbstständige, also der freie Dienstnehmer oder Werkunternehmer, organisiert seine Tätigkeit eigenständig, er tritt nach außen als Unternehmer auf, hat zum Beispiel einen eigenen Marktauftritt mit einer Website oder auch ein LinkedIn-Profil in dem Fall, kann es natürlich auch sein. Er hat eben eine eigene Infrastruktur, nutzt eigene Betriebsmittel, Laptop, Smartphone und hat auch idealerweise mehrere Auftraggeber. Und besonders kritisch wird es dann eben in solchen Situationen, wo freie Dienstnehmer oder Werkunternehmer wie Mitarbeiter behandelt werden. Das heißt, sie sind irgendwo eingegliedert in interne Abläufe, sie kommen immer zur Weihnachtsfeier, sie sind bei sämtlichen Team-Events dabei.
Genießen also nicht nur die gleichen Pflichten wie echte Angestellte, sondern auch die gleichen Rechte und,
ja, genau,
und Vorteile. Ne?
Und Vorteile natürlich auch, ja.
Jetzt denken wir es mal konsequent zu Ende. Wie werden solche Konstellationen in der Praxis überhaupt entdeckt? Also wer ist denn hier überhaupt im Falle des Falles der Klagende? Also der Arbeitgeber wahrscheinlich nicht, der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin selber vielleicht manchmal, weil man lieber in einem echten Dienstverhältnis sein möchte. Sowas könnte es ja vielleicht auch geben. Oder geht es hier eben um die Finanz, um die Sozialversicherung? Wie wird das überhaupt aufgedeckt?
Ja, sowohl als auch. Also die Unternehmen geraten zunehmend in den Fokus von Finanzbehörden, Sozialversicherungsträgern. Das heißt, die können prüfen. Auf der anderen Seite gibt es die GPLB-Prüfungen oder wirklich auch der Freelancer, der freie Dienstnehmer oder der Werkunternehmer selbst, die dann plötzlich sagen, naja, Moment, eigentlich bin ich ja Dienstnehmer, weil ich komme um 8, ich gehe um 5, ich muss immer im Büro sein, meinen Urlaub muss ich abstimmen. In dem Fall kann es...
Wenn ich das schon alles machen muss, warum muss ich mich dann selber um die Sozialversicherung, die Steuern kümmern? Ich wäre lieber Teil eben des Teams im Sinne eines echten Dienstnehmers. Also auch daher kann natürlich dann der Anspruch kommen.
Ja.
Und die Klärung. Auch hier wieder konsequent zu Ende gedacht. Was sind in der Praxis die teuersten Überraschungen?
Wenn es zu einer Umqualifizierung kommen kann, dann schaut man sich das Ganze rückwirkend an.
Umqualifizierung, dass wir den Begriff vielleicht auch...
Umqualifizierung bedeutet, dass man nachträglich dieses selbstständige Vertragsverhältnis in ein echtes Arbeitsverhältnis oder Dienstverhältnis umwandelt. Und in dem Fall hat dann die Person Anspruch auf sämtliche Arbeitnehmeransprüche, heißt nachträglich Urlaub, auf das kollektivvertragliche Mindestgehalt, auf die Sonderzahlungen, auf eine Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, Mehr- und Überstunden inklusive Zuschläge und auch die Beiträge zur Abfertigung neu müssen nachbezahlt werden. Und zusätzlich gelten rückwirkend die gesetzlichen Kündigungsfristen und Termine, was insbesondere dann bei bereits beendeten Vertragsverhältnissen zu einer finanziellen Überraschung führen kann, Stichwort Kündigungsentschädigung, weil die würde dann auch noch zustehen. Und für Unternehmen bedeutet diese Umqualifizierung eben nicht nur höhere Kosten, sondern auch eine erhebliche rechtliche Unsicherheit, weil nämlich alles ex post beurteilt wird, das heißt alles erst im Nachhinein.
Wie weit geht das zurück, wenn Sie sagen rückwirkend?
3 Jahre. 3 Jahre können die arbeitsrechtlichen Ansprüche geltend gemacht werden.
Ungeachtet der Tatsache, wer das geltend machen möchte, ob dieser Anstoß kam von einer Finanzprüfung oder vom Dienstnehmer selber, das zu besprechen.
Man muss dabei dann immer unterscheiden zwischen den arbeitsrechtlichen Ansprüchen und dem Sozialversicherungsrecht.
Ja.
Also das dürfen wir auch in dem Fall nicht vergessen, weil das Sozialversicherungsrecht ist dann wieder ein anderes Paar Schuhe. Aber wenn wir beim Arbeitsrecht bleiben, dann haben wir die 3 Jahre. Es können dann noch im Fall der Anwendbarkeit des Kollektivvertrags kollektivvertragliche Verfallsfristen noch schlagend werden, aber das muss man dann immer im Einzelfall prüfen. Aber zum Beispiel bei den Sozialversicherungsbeiträgen, ja, da ist es noch ein bisschen schwieriger, weil die können nämlich rückwirkend 5 Jahre geltend gemacht werden und in schweren Fällen, also bei groben Verschulden, auch 10 Jahre.
Das sind schon lange Zeiten und dadurch vor allen Dingen erhebliche Kosten.
Korrekt. Und vielleicht darf ich nur an der Stelle ergänzen, dass eben nicht dieser freie Dienstnehmer oder Werkunternehmer von der Versicherung in Anspruch genommen wird, sondern das ist wirklich dann der Dienstgeber. Und in der Praxis ist es dann wirklich schwierig, dass sich der Dienstgeber an dem vermeintlichen Dienstnehmer regressiert.
Und das heißt, die Haftung ist immer beim Dienstgeber.
Genau. Und das Problem unter Anführungszeichen ist, dass diese Beitragsgrundlage, von dem sich die Sozialversicherungsbeiträge berechnen, das ist das vereinbarte Honorar bzw. dieser Werklohn, und von dem sind es so überschlagsmäßig 40%, weil der Dienstgeber zahlt ja dann nicht nur die Dienstgeberbeiträge, sondern auch die Dienstnehmerbeiträge.
Wenn wir so schon mit einem Blick in Richtung Ende das jetzt zusammenfassen wollen, was sind die 3 größten Fehler, die Unternehmen im Umgang mit freien Dienstnehmern machen?
Wesentlich ist auf jeden Fall, dass die Unternehmen keine sauberen Verträge haben. Dass da manchmal eine Mischung aus einem Arbeitsvertrag und einem freien Dienstvertrag oder Werkvertrag besteht, das heißt Fehler in der Vertragsgestaltung, zum Beispiel eben auch Arbeitszeitvorgaben, Ortsvorgaben, was auch immer. Personen bekommen personalähnliche Benefits, zum Beispiel Essensbons, Jobräder, was auch immer.
Ja.
Und dann, dass es kein Ablehnungs- und Vertretungsrecht gibt. Sprich, die Person als freier Dienstnehmer oder Werkunternehmer hätte ja theoretisch immer die Möglichkeit, sich durch eine geeignete Person vertreten zu lassen in der Selbstständigkeit. Im Arbeitsverhältnis geht das natürlich nicht, weil der Arbeitgeber stellt eine bestimmte Person als Arbeitnehmer ein. Aber beim freien Dienstnehmer oder beim Werkunternehmer könnte das schon ein Thema sein. Und wenn das überhaupt nicht möglich ist, unter keinen Umständen, und das wirklich auch so gelebt wird, dann ist das auch wieder ein Indiz für ein Arbeitsverhältnis.
Heißt, welche internen Prozesse sollten, gehen wir jetzt wieder auf die Startups, dringend überprüfen, wenn sie mit Freelancern arbeiten oder bevor sie mit Freelancern arbeiten?
Naja, zum Beispiel das Onboarding von Freelancern, dass man sich wirklich überlegt, wofür brauche ich diese Person? Ist das ein Dauerbedarf unter Anführungszeichen oder ist das wirklich nur eine projektbezogene Arbeit, die abgrenzbar ist, zum Beispiel für einen Werkvertrag, oder die überhaupt keine Weisungen bedarf, jetzt in disziplinärer Hinsicht zum Beispiel? Kann man das wirklich nur auf fachlicher Ebene lösen? Kann man das unabhängig wo, wie und wann man arbeitet lösen? Wichtig wäre natürlich auch zu regeln IT-Zugänge und E-Mail-Adressen. Das sehen wir ganz oft in der Praxis, dass Freelancer oder Werkunternehmer plötzlich eine E-Mail-Adresse aus dem Unternehmen haben. Und da muss man schon immer sagen, liebe Unternehmen, das ist ein großes Risiko. Bitte, bitte aufpassen, wenn es irgendwie vermeidbar ist. Vielleicht kann man das auf eine andere Weise lösen. Ich verstehe das natürlich schon, dass man dann einheitlich nach außen auftreten möchte, aber genau dann sollte man sich überlegen, ob wirklich dieser freie Dienstvertrag oder Werkvertrag auch das richtige Konstrukt für einen ist.
Ja. Also diese E-Mail-Adresse ist wahrscheinlich so ein Knackpunkt, der alleine jetzt nicht zwingend das Problem darstellt, aber bevor man diese vergibt, sollte man kurz innehalten und gedanklich diese Checklist durchgehen, was noch über diese E-Mail-Adresse hinaus dazu beitragen könnte, dass es hier eben besser wäre, in ein echtes Dienstverhältnis
genau
zu wechseln.
Also ausschlaggebend für sich allein ist die E-Mail-Adresse nicht, aber es kommen ja dann noch ganz viele andere Sachen dazu. Das kann auf deinen ganzen Rattenschwanz mit sich ziehen. Und wenn man nur die E-Mail-Adresse im Kopf hat, dann ist man nicht automatisch jetzt im Arbeitsverhältnis. Aber oftmals ist es dann die E-Mail-Adresse, dann sind es die internen Meetings, wo man teilnimmt, dann sind es die Events, wo man teilnimmt, dann ist es die Arbeitszeit, dann stimmt man plötzlich den Urlaub ab und dann läuft man ganz schnell Gefahr.
Dann vertreten werden können. Also genau, da haben wir schon eine ganze Checklist von Ihnen bekommen.
Oder man sichert sich auch immer ab mit dem unter Anführungszeichen Vorgesetzten, ob das eh passt, was man macht. Also, und da sieht man dann, das zieht dann den ganzen Rattenschwanz dann wirklich wieder hinten nach.
Und ist wahrscheinlich jetzt auch nicht quantifizierbar, ab wie vielen dieser Punkte, die gemeinsam eintreten, das Risiko besteht oder nicht. Aber jedenfalls, wenn mehrere Punkte zutreffen, dann ist man wahrscheinlich schon tendenziell auf der riskanten Seite.
Genau.
Wenn Sie es jetzt zusammenfassen wollten, was wäre so die wichtigste Botschaft an GründerInnen und GeschäftsführerInnen?
Wenn es aussieht wie eine Ente, schwimmt wie eine Ente und quakt wie eine Ente, dann ist es wahrscheinlich auch eine Ente. Das heißt, wenn jemand wie ein Arbeitnehmer behandelt wird, dann ist er rechtlich auch einer.
Vielen Dank für diesen schönen Merksatz. Damit schwimmen wir wirklich bereichert mit sehr viel Know-how in das neue Jahr und haben auch etwas dazugelernt über die neue Gesetzeslage. Genau hinschauen lohnt sich da. Vielen Dank für
vielen
das
Dank
Gespräch
auch von meiner Seite.
Viel Erfolg für Sie fürs neue Jahr. Dankeschön.
Dankeschön.